Zu den Mediennachrichten an diesem 21. November begrüße ich Sie ganz herzlich und das, was Sie gerade hören, das ist freies Radio und um genau das soll es hier gehen, um die Entstehung und Motivation, freies Radio zu machen und das an ganz unterschiedlichen Orten, nämlich in Mosambik, in Ungarn und in Flensburg. Zuvor aber gibt es den Kurzmelder.
Achtung, Achtung, hier spricht der Kurzmelder. Ich wiederhole, hier spricht der Kurzmelder, wo Neuigkeiten rund um Medien, Technik und Netzpolitisches auf den Punkt gebracht werden.
In Berlin können sich Menschen nun benachrichtigen lassen, wenn deren Handydaten im Rahmen von Funkzellenabfragen bei der Polizei landen. Das berichtet netzpolitik.org. Seit wenigen Tagen ist dieses System verfügbar. Auf einer dafür geschaffenen Website kann die persönliche Handynummer hinterlegt werden. Ab diesem Zeitpunkt, vermutlich aber erst im nächsten Sommer, wird man dann über Funkzellenabfragen informiert, die ab dem Registrierungszeitpunkt erfolgt sind. Allein im vergangenen Jahr seien fast 60 Millionen Handydaten aus 474 Funkzellenabfragen ins Raster der Berliner Polizei geraten. Bei diesen Funkzellenabfragen bekommt die Polizei von den Netzbetreibern umfangreiche Datensätze mit Auskunft über alle Verbindungen mit Mobiltelefonen. So kann ermittelt werden, wer wann wen anruft, eine SMS schreibt oder das mobile Internet nutzt. Bei der Polizeiarbeit kann das helfen, Tatorte zu analysieren und Verbrechen aufzuklären. Dieses Verfahren erfasst allerdings auch sehr viele Daten von Unbeteiligten. Um dort mehr Transparenz zu schaffen, soll nun also das schon 2014 beschlossene Funkzellenabfrage-Transparenzsystem, kurz FTS, an den Start gehen. Unter der Internetadresse fts.berlin.de können sich nun Berlinerinnen und Berliner registrieren und werden künftig informiert, falls sie ins Raster der Polizei geraten sind. Das System sei laut Entwickler Bührmeier aus Transparenzgründen in der Senatsverwaltung für Justiz angesiedelt. Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft hätten Einblick oder Zugriff auf die Daten. Gängige Geldautomaten können in weniger als 20 Minuten geknackt werden. Wie heise.de berichtet, weisen sehr viele Bankautomaten der größten Hersteller teils eklatante Sicherheitslücken auf. Die IT-Sicherheitsfirma Positive Technologies hatte dafür 26 verschiedene Geräte getestet. 85% der untersuchten Geräte waren unzureichend gegen Netzwerkattacken geschützt, sodass sich ihre Authentifizierungs- und Identifikationsverfahren aushebeln ließen. Der Zugriff war einerseits über ein Kabel am Automaten, aber auch über unzureichend geschützte Netzwerkrouter oder GSM-Module möglich. Für diese Attacken hätten die Prüfer in der Regel weniger als 15 Minuten benötigt. Noch schneller erfolgte nach Angaben der IT-Spezialisten sogenannte Blackbox-Attacken, bei denen kleine Computer wie zum Beispiel ein Raspberry Pi durch das aufgebohrte Gehäuse direkt an das Geldausgabemodul angeschlossen wurden und den Automaten in mehr als 2/3 der Fälle dazu bewegen konnten, Banknoten freizugeben. Auch die Betriebssysteme der Geldautomaten seien häufig in einem schlecht konfigurierten Zustand, mit veralteten Sicherheitsupdates und fehlender Festplattenverschlüsselung. Die Spezialisten raten Finanzinstituten, vor allem den physikalischen Zugriff auf die Automaten zu erschweren. Zudem sollten Sicherheitsvorfälle zumindest besser protokolliert werden, um schneller darauf reagieren zu können. Das Bundeskriminalamt verhindert offenbar, dass IT-Sicherheitslücken geschlossen werden. Das berichtet netzpolitik.org. Demnach soll verhindert werden, dass Hersteller der Hard- und Software von Sicherheitslücken ihre Produkte erfahren und diese schließen. Das sei auch der Grund, weshalb die Polizei Einblicke in die Dokumente über Staatstrojaner verweigert. Bisher sollen Behörden wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, vor genau diesen Schwachstellen warnen und diese den Herstellern melden. Nun wird offenbar an neuen Vorgaben zum Umgang mit Schwachstellen gearbeitet. Schon vor 2 Jahren hatte das BSI dem Bundeskriminalamt bei der Programmierung des sogenannten Staatstrojaners geholfen. Auch jetzt werden also schon Sicherheitslücken ausgenutzt, was aber möglichst verschleiert wird. Auf eine Informationsfreiheitsanfrage seitens netzpolitik.org antwortete das BKA unter anderem so:
Zum anderen werden die Anbieter kommerzieller Hard- und Software in die Lage versetzt, die von der Überwachungssoftware genutzten Angriffsvektoren wie zum Beispiel Schwachstellen zu schließen und den Einsatz der Software unter Umständen dauerhaft zu verhindern.
Das bedeutet also, dass Sicherheitslücken von Seiten des Staates ausgenutzt werden sollen, statt sie zu schließen. Ob das Ziel, ein paar wenige Verbrecher zu überwachen, im richtigen Verhältnis dazu steht, dass gleichzeitig Millionen von Menschen auch von dieser unsicheren Hard- und Software betroffen sind, ist mehr als fraglich. Auch von politischer Seite gibt es deutliche Kritik. So meint Konstantin von Notz von den Grünen dazu, dass die Bundesregierung das Thema IT-Sicherheit nicht ernst nehme und die schönen Worte nicht mehr als Schall und Rauch seien.
So viel vom Kurzmelder. Viel Spaß mit einem weiteren Programm.
Und wir blicken hier in den Mediennews auf Mosambik. Eine Befragung im Jahr 2016 ergab, dass Community Radios in diesem Land von mehr als 18 Millionen Menschen gehört werden. Welche Bedeutung diese Radios haben und wie sie sich entwickelten, das kann die Dänin Birgitte Jalluf beschreiben. Sie war in Mosambik für die UNESCO tätig und hat in deren Auftrag versucht, die Rolle lokaler Medien im Land zu stärken.
I lived in Mozambique from 1998 to 2004. I was running a big UNESCO media program to transform the media from one party, government-controlled media reality, to that of a democratic media reality underlining and supporting democratic multi-party society that Mozambique was developing into at that time. When I arrived in 1998, there were four so-called community radios, all owned and run by the state. And by the time that I left, 6 years later, there were 60 community radios. And now I think there are about 120 active community radios, many of them run by the community themselves, owned by the community and with community volunteer broadcasters doing the programs.
Der Transformationsprozess hin zu partizipativen Radios geschah mit regionalem Fokus. Die Community Radios in Mosambik leisten oft Informationsarbeit zu zahlreichen alltagsrelevanten Themen, vor allem mit regionalem Fokus.
They want to have a platform for community development and change. And that means that they identify the areas that are important for them. That could be agriculture. Many of the communities are agricultural. If you live by the sea or a lake, you have fishery. It will be education, health, very important. Big challenge in small communities where if you're lucky, you have a nurse in the local health station. Many women die when they give birth. There are many, many challenges. So it'll be all those areas, youth programs, programs about your rights. Many people don't know they have rights or what they are. And programs about the culture and the history and so on of the country. So most radios identify these areas that are really important for them to know about and that where they want to contribute and to, by discussing together with the old people and the young people, together find ways forward.
Die von Birgitte Jalluf angesprochenen Aufgaben der Community Radios hat sich die UNESCO zunütze gemacht, um Mosambiks Zivilgesellschaft zu stärken, nachdem in dem Land lange Jahre Bürgerkrieg geherrscht hatte und die Versorgung des Landes völlig zusammengebrochen war.
We were also there at a time when Mozambique was really experiencing an explosion of goodwill to change. It was right after 15 years of terrible war. There was a peace. You had 7 years without great flooding. So people actually managed to grow things on their fields. The donors were there. They wanted to support. So we had the goodwill of government. We could work with them. They wanted change. They wanted to make these new things happen. And people were happy to work with us when we came out and listened and helped them turn their plans real. So actually, it was a very successful project. You can always say, well, what are the longer term results? And there has been an evaluation carried out after, I think, 7 years after the program closed, where it could actually find things that no longer existed, radios that had stopped. But what they more saw was that some of the stations, most of the stations that we helped find their feet and get going, had become quite strong, and that the model was taken by a lot of the new stations.
Eines von vielen Community Radios in Mosambik ist das Radio Comunitaria do Dondo. Dondo ist eine Hafenstadt und war jahrelang von starken Cholera-Epidemien betroffen. Mit Hilfe des Radio Comunitaria konnte per Funkwelle aufgeklärt werden, wie man sich gegen die Krankheit schützen kann. Birgitte Jalluf meint, solche Radioarbeit leiste ganz konkrete Hilfe für das Leben der Menschen und mit dieser Meinung steht sie nicht alleine. Immer wieder wieder wird die wichtige Rolle der Community-Radios bei Themen wie Gesundheit betont. Auch Anti-Malaria-Initiativen arbeiten mit den lokalen Radios zusammen, um ihre Informationen in den regionalen Sprachen wie Makua, Shangana oder Sena zu verbreiten. Nach all diesen Schilderungen stellt sich eine Frage. Wie kann Birgitte Jalloff die Entwicklung von Community-Radios in Mosambik im Namen der UNESCO vorantreiben und nicht als eine westliche Akteurin auftreten, die die vermeintlich passiven Menschen in Mosambik zur Radioarbeit bringt? Eine Form der Entwicklungshilfe im Bereich Community-Radio also? Birgitte Jalloff sah ihre Rolle in Mosambik folgendermaßen.
I will never be the trainer or the educator in the village, because I don't speak their languages. So what my role was in Mozambique was that I had a team around me of wonderfully skilled and very respectful Mozambicans who where we worked together on approaches of how to ensure that there's a lot of top-down training happening, where organizations fly in with a few experts, they sit in a room, they tell people what to do as if they were stupid, and then they fly out again. What we did was that we listen a lot, we hear where are people, what are their strengths, what are their weaknesses, then we identify how we can build on their strength and how we can further empower them through helping them realize what they want.
Ob mit oder ohne die Unterstützung eines langjährigen UNESCO-Projektes. Die Community-Radios in Mosambik spielen eine wichtige Rolle in der Informationslandschaft des Landes. Allein in der Provinz Nampula senden 18 Community-Radios, die zahlreiche Arbeit freiwilliger Radiomacherinnen und Macher in Mosambik macht diese Erfolgsgeschichte aus, in der sich das Medium Radio mit seinem Potenzial, viele Menschen mit wenig Mitteln zu erreichen, verdient macht.
In 1993, after the system change, yeah, the people were optimistic. Many, many initiatives and communities were formed, foundations and associations, and they were very active at that time. So it was a very good moment to bring these communities and initiatives together and give them voice. Because in the commercial media and in the public media, they couldn't really represent their issues and they didn't have a voice, not in the way as civil radio provided.
So beschreibt Akos die Entstehungszeit des Radios, bei dem er tätig ist. Zivilradio sendet seit 1993 aus Budapest. Dieser Name verweist bereits auf die Motivation zum Radiomachen. Das freie Radio sollte Akteuren, Gruppen, Minderheiten eine Öffentlichkeit bieten, die sie in der Zeit der Volksrepublik Ungarn jahrzehntelang nicht erhalten konnten.
When civil radio was founded, it was one of the first, or maybe the first, community radio in Hungary. But after a few years, many, many radios, especially in these small settlements,
in countryside villages, in universities, they were just growing up. So there were about 70, almost 80 community radios all over Hungary. But this number went down like very low due to these regulations and obstacles in the practice.
Gabor, ebenfalls aktiv bei Zivilradio, meint mit den Regeln und Hindernissen die Gesetze der Regierung Viktor Orbáns, der seit 2010 in Ungarn an der Macht ist. Die Politik der Fidesz-Partei betraf auch die Medienlandschaft. Akos und Gabor berichten über das Vorgehen der Regierung.
They just bought up all the rural newspapers. They totally occupied the public service television and the public service radio stations. So one of the main stations was turned into a news station. So they solely news. They've got also a television like this, only news, which is ridiculous. Very little cultural things. Also, they bought up one big commercial television. So now they have that as bullhorning their propaganda. And what else? Mostly the newspapers, yeah.
Yeah, and especially in the countryside. The countryside, the media is totally owned by people, businessmen who belong to the governing party or to the government.
Eine kritische mediale Öffentlichkeit existiert in Ungarn also kaum noch. In dieser Situation finden sich die noch existierenden freien Radios Ungarns, die Wege gefunden haben, der Repression zu entgehen, in einer bizarren Situation. Die Staatsnähe der meisten Berichterstattung bringt immer mehr Menschen dazu, alternative Kanäle wahrzunehmen und als Informationsquelle zu nutzen. So steigen die Hörerzahlen von Zivilradio in letzter Zeit und die Arbeit des freien Radios hat neue Bedeutung gewonnen. Wo keine unabhängige Medienlandschaft mehr existiert, wird diese Arbeit umso wichtiger.
And many NGOs and civilian activities are suppressed by law or by the government in many ways. Therefore, our mission nowadays it's getting more and more important. Yeah, actually, we have many shows about 80 different radio shows, and still the core of the volunteers, so the program makers, are activists, people who want to act for the society.
Dabei muss das Budapester Zivilradio selbst gegen die Umstände kämpfen, die die ungarische Regierung schafft.
It's a good thing that it is still possible to operate the radio 24 hours a day, and it's a good thing, so we can recruit people, the volunteers come, we need to do a lot of work, but still. But the government, the media authority, puts a lot of obstacles in the way of our work and other community stations. First of all, there was a new media law in 2010, introduced by this government, and they had quotas for music, like we have to play 50% Hungarian music, 75% public content, public service content, and they also, we have a ratio for text and music. That's one thing, so the regulations, and the other thing is the practice, because in practice they are monitoring randomly our programs, and if we don't fulfill, don't comply with these regulations, they will fine us, you know. Not a big amount, but it's still, for a non-profit radio, it's a problem, you know. And it's also uncertain if they will give us further permit for the frequency, you know. Next year, at the end of next year, our frequency expires, so we have to renew it. So we don't know what will happen, we hope for the best.
In der Mediengesetzgebung der Orbán-Regierung wurde Community Media erstmals als Kategorie eingeführt. Allerdings in einer völlig missverständlichen Bedeutung. Registrieren als Community Radio kann sich nämlich auch der kommerzielle Lokalfunk.
So the criteria are their criteria and not the internationally accepted criteria for community radios. So therefore almost all the local commercial radios in Hungary, in the countryside, in the rural cities, they re-register themselves as community stations. And when we hear that and we hear their program, we are laughing because all of their staff is paid, you know, and they don't have democracy in decision-making, etc., etc.
In einem Selbstverständnis demokratischer Organisation und auf der Basis freiwilligen Radioaktivismus hingegen arbeiten die wirklichen freien Radios in Ungarn. Gegen das repressive Vorgehen der ungarischen Regierung setzen sie in ihrem Verbund der freien Radios auf Solidarität und enge Zusammenarbeit. Und sie haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam auf Sendung zu gehen.
In the middle of this month, they started a so-called a new radio station, which is kind of a cooperation of the members, member radios, and it's called Common Voice Radio. And at the moment it's only on the internet, so we don't have a frequency for that, but at least it started and it goes against what is happening in the media field in general.
Eine gemeinsame Stimme freier Radios formiert sich also gegen die politischen Zustände in Ungarn. Man kann Ákos und Gábor nicht nur bewundern für ihre Arbeit, man kann sie auch konkret unterstützen. Auf der Website sos.zivilradio.hu gibt es Informationen zum freien Zivilradio Budapest, auch auf Deutsch und auf Englisch. Und von Ungarn blicken wir auf Flensburg. Dort entsteht ein ganz neues freies Radio mit dem lustigen Namen Fratz.
Die Ursprünge der Bewegung der freien Radios kann man unterschiedlich datieren. Sie reicht zurück bis zu den Bestrebungen für ein unabhängiges Arbeiterradio in den 30er Jahren. Oder sie wurzelt in den neuen linken Bewegungen seit Anfang der 70er Jahre. Für die neuen Bundesländer gilt, freie Radios sind insbesondere in der Wendezeit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre entstanden. Eine reichhaltige Tradition, eine lange Geschichte also, könnte man meinen. Umso erfreulicher ist es aber auch festzustellen, immer noch entstehen in Deutschland Initiativen für freies Radio. Die Bedingungen, so eine Initiative zu gründen und mit einem freien Radio an den Start zu gehen, sind aber gar nicht so einfach, nicht ohne weiteres gegeben. Oft dauert es Jahre, bis man von der Gründung der Radioinitiative zu einer eigenen Frequenz kommt. Wenn überhaupt. Recht erfolgreich geht gerade eine Initiative in Flensburg an den Start. Radio Fratz wird in Kürze mit einem Radioprogramm per Webstream auf Sendung gehen. Im Sommer 2019 steht dann auch eine eigene UKW-Frequenz in Aussicht. Marie und Flex von Radio Fratz erzählen vom Prozess, den es bis dahin gebraucht hat.
Also der Grundanstoß war eigentlich, dass es 2013 losging damit, dass es so eine Änderung im Medienstaatsvertrag in Schleswig-Holstein gab und dadurch halt auch eine Chance entstanden ist, freies Radio in Schleswig-Holstein aufzubauen. Und ja, das kam so ein bisschen ins Rollen. Dann gab es eine Infoveranstaltung in Flensburg. Daraufhin haben wir einen Verein gegründet, das Freie Radio Flensburg e.V. Und daraufhin ging das alles so weiter mit Frequenzbeantragungen bei der Landesmedienanstalt in Schleswig-Holstein und so weiter. Und also ich glaube, so meine eigene Motivation war halt, dass jemand auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ey, hast du Bock, eine Sendung zu machen über ein Thema, was dich interessiert oder Musik, die du magst? Und dann dachte ich so, ja, eine Radiosendung klingt erstmal voll cool. Ja, mache ich auf jeden Fall. Und ja, dann kam raus, dass es das Radio noch gar nicht gibt und wir erstmal super viel Papierkram und sowas machen müssen. Und ja, aber ich bin trotzdem noch dabei.
Also wir sind ja jetzt schon irgendwie 3 Jahre daran am Arbeiten und durch den Prozess mit der Landesmedienanstalt kam es halt auch dazu, dass die natürlich daran interessiert waren, wen interessiert das? Also die sind dann halt irgendwie nach Hamburg gefahren und haben dann unter anderem eine Liste mit im Gepäck gehabt, 2017 muss das gewesen sein oder 16, wer dann tendenziell bei uns schon senden würde. Also wir haben relativ früh abgeklappert, hey Leute, wen interessiert denn das überhaupt? Hättet ihr überhaupt Lust, irgendwie bei uns im Radio zu senden? Und Flensburg ist kulturell gar nicht so blöd aufgestellt und es sind viele kleine Inis, die sich viel selbst organisieren. Also es ist wenig so, dass du halt so wirklich städtische Träger hast, die das dann halt fahren, sondern das sind meistens irgendwelche Leute, die halt Kulturschaffende sind und auch relativ überblicklich, übersichtlich, wer da alles so da drin rumspringt. Und die haben relativ früh, also viele haben relativ früh gesagt, geile Nummer, mach das unbedingt. Und dementsprechend wissen wir halt auch, dass wenn wir jetzt bald auf den Webstream aufschalten können, dass tatsächlich relativ viele Leute auf einmal ins Radio reinkommen werden. Die müssen wir wahrscheinlich mal daran erinnern, dass sie eigentlich mal vorhatten, Radio zu machen. Aber wir sind da relativ guter Dinge, dass das halt tatsächlich gut angenommen werden wird.
Ein freies Radio lebt von der freiwilligen Initiative von Leuten, die ihre eigenen Inhalte in das Radio tragen. Und freies Radio lebt von der Diskussion über Inhalte des gemeinsamen Programms. Das heißt auch von einer Diskussion über das Selbstverständnis und einen inhaltlichen Rahmen, den man sich absteckt. Was die finanziellen Rahmenbedingungen betrifft, sind freie Radios auf eine Zusammenarbeit mit den jeweiligen Landesmedienanstalten angewiesen. Auch in Schleswig-Holstein.
Also ich glaube, so grundsätzlich steht die auf jeden Fall hinter uns und sieht auch ein, dass freie Radios in Schleswig-Holstein förderungswürdig sind. Ich glaube, am Anfang, so in der Gründungsphase, war das so ein bisschen eher so ein zäher Prozess, weil es gab da zum Beispiel die Situation, gut, es gibt jetzt die Änderungen in diesem Medienstaatsvertrag und wir können jetzt die Frequenz beantragen und so weiter. Aber natürlich brauchen wir auch Gelder dafür, damit so ein freies Radio existieren kann. Und es gab ja dann diese Anschubfinanzierung, die wir auch zugesprochen bekommen haben. Aber wie das meiner Meinung nach sehr oft ist, sind Leute, die in irgendwelchen Gremien sitzen und Sachen entscheiden und nicht vor Ort in die Strukturen eingebunden sind, oft ein bisschen entfernt von der Realität, wie es eigentlich vor Ort aussieht. Und ich fand, das war halt da auch mit der Landesmedienanstalt so. Also wir haben zum Beispiel nochmal ein halbes Jahr gebraucht, um denen erklären zu können oder nahelegen zu können, dass wir auch Geld für Räumlichkeiten brauchen. Also dass es nichts bringt, wenn wir eine tolle Anschubfinanzierung haben, aber kein Geld für Räumlichkeiten. so. Und das war teilweise schon ein sehr Prozess, aber so grundsätzlich würde ich schon sagen, dass sie hinter uns stehen und uns förderungswürdig finden. Ja.
Das Problem ist halt, dass die Landesmedienanstalt bei uns Hamburg und Schleswig-Holstein ist, ne? Und dass da dementsprechend dann halt ein strukturschwaches Gebiet mit einem krassen Ballungsraum wie Hamburg halt in einen Topf geschmissen wird. Und das ist halt auch das Problem, was wir halt irgendwie gehabt hatten während der Akquise von den Geldern, dass wir dann halt in der Staatskanzlei waren und uns erzählt wurde, naja, keine Ahnung, macht doch wie in Hamburg, die finanzieren sich halt auch durch Spenden. Dann haben wir uns da vorgerechnet, wie viele Leute wir bräuchten, mal 30.000 Euro irgendwie in den Laden reinzubekommen. Und wir haben die halt irgendwie blöd angeguckt, weil es halt einfach dumm war. Also so eine Sachen mussten wir da halt irgendwie erstmal ins Licht rücken, dass da halt irgendwie Verständnis für kam, wie das dann halt irgendwie aussieht bei uns. Also das hat jetzt nichts mit der Landesmedienanstalt zu tun, das geht an eine andere Adresse. Aber es ist nach wie vor so, dass die Finanzierung dass es ein Gestückel ist. Wir haben jetzt halt gerade von der Stadt Flensburg einen Antrag, also wir haben bei der Stadt Flensburg einen Antrag gestellt auf Geld für Räumlichkeiten und Versicherungen. Und da ist tatsächlich auch gerade eine Debatte am Laufen, tatsächlich eine politische Debatte, zu der wir uns jetzt positionieren müssen. Und man sieht halt einfach auch irgendwie, wenn das halt Gelder sind, die so aus lokalen Strukturen kommen, wo Lokalpolitiker halt drinnen sind und die halt nicht staatsfern finanziert sind, wie zum Beispiel halt durch das Geld, was die Landesmedienanstalt halt zur Verfügung bekommt, dann hast du da halt auch die Lokalpolitik drin, ne? Und die Zeiten werden halt auch einfach wahrscheinlich nicht rosiger werden. Das ist dementsprechend ein klappriges Konstrukt.
Wir hoffen, dass Radio Fratz in Flensburg sein Konstrukt bald stabilisieren kann und wir freuen uns darauf, Radio Fratz bald per Webstream und dann im Sommer auch per UKW hören zu können. Gerade angesichts eines anhaltenden Rechtsrucks, der auch in die mediale Welt hineinreicht, ist die Rolle von freien Radios und anderen emanzipatorischen Medienprojekten nicht zu unterschätzen. Freie Radios verteidigen, freie Radios aufbauen. Grüße nach Flensburg.
Und wenn man sich informieren möchte über die Arbeit von Radio Fratz, dann geht das ziemlich unkompliziert auf der Website radio-fratz.de. Mit diesem Blick nach Flensburg auf die Entstehung eines neuen freien Radios dort enden diese Mediennachrichten für den 21. November, die einen Einblick gegeben haben in die vielfältigen Aspekte der Arbeit freier Radios. Sie können diese Mediennachrichten wie immer nachhören online auf freie-radios.net. Damit verabschiede ich mich vom Mikrofon.